Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Seniorendemokratie. Der Politologe Emanuel Richter fordert kreative Ideen, um die wachsende Zahl an Rentnerinnen und Rentnern aktiv in die Gesellschaft mit einzubinden. Ein konstruktiver Ansatz zum demografischen Wandel. Außerdem geht es heute um den globalen Wettbewerb um Energiequellen und um digitale Bildkultur. Zudem stellen wir Ihnen das aktuelle Buch des Politologen Aladin El-Mafalani vor. Mythos Bildung heißt es und will mit diesem Titel natürlich bewusst provozieren. Best-Ager, Silver-Surfer oder Beige-Träger, Wutoper, Armutsrentner oder momentan Hochrisikogruppe. An Etiketten und Klischees für die Älteren in unserer Gesellschaft mangelt es nicht. Und der demografische Wandel, also die Überalterung in Deutschland, ist eines der prägenden Themen unserer Zeit. Für den Arbeitsmarkt, die Sozialsysteme, das Gesundheitswesen und damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und an diesen Punkt knüpft der Politologe Emanuel Richter in seinem Buch Seniorendemokratie an. Statt das Trennende zwischen den Generationen in den Vordergrund zu stellen, will er die wachsende Gruppe der Rentnerinnen und Rentner motivieren, sich noch mehr und breiter zu engagieren. Voraussetzung dafür sei aber erstmal, die soziale Spaltung im Kreis der Senioren selbst zu mindern und Beteiligungsangebote fantasievoll zu erweitern. Demokratie statt Demenz, lautet Richters Devise. Christina Jansen hat sein Buch gelesen.
Wenn man den demografischen Wandel als Machtfrage betrachtet, ist diese längst entschieden. Als Wählergruppe haben Seniorinnen und Senioren in Deutschland schon heute zahlenmäßig das stärkste Gewicht. Zuwanderung und Migration, schreibt Richter weiter, könnten diese Entwicklung bremsen, nicht aber verhindern. Sein Vorwurf: In der Politik würden derzeit lediglich die wohlfahrtsstaatlichen Probleme wahrgenommen, die sich daraus ergeben. Das steigende Armutsrisiko der Senioren und die Folgen für die Rentenpolitik, die Gesundheitsfürsorge oder seniorengerechte Lebensformen.
Was bei alledem jedoch fehlt, ist die tiefere Auseinandersetzung mit den demokratischen Aspekten dieser Entwicklung. Will man eine lebendige Demokratie, dann braucht man tatkräftige, politisch umsichtige Akteure. Das gilt ganz besonders in Zeiten bedrohlich anwachsender populistischer Bewegungen, in denen schrill tönende Meinungsführer eher mit politischer Empörung aufwarten als mit konstruktiven Vorschlägen.
Jene tatkräftigen Akteure wären in Richters idealer Welt die Senioren. Ihr Engagement konzentriere sich derzeit noch auf die eigene Interessengruppe, auf Aktivitäten in der Nachbarschaftshilfe oder Seniorenbeiräten beispielsweise. Richter möchte mehr. Er plädiert dafür, ältere Menschen aller sozialen Milieus als Treiber und Träger einer lebendigen Demokratie zu aktivieren, als Anwälte für die Anliegen aller Generationen. Dazu müsse an erster Stelle die Kluft zwischen Luxusseniorenund Armutsrentnern überwunden werden.
Es ergibt sich die Notwendigkeit einer umsichtigen politischen Ermunterung jener Senioren, die unter prekären materiellen Lebensbedingungen zu leiden haben. Mit ansprechend ausgearbeiteten Informationsangeboten, Schulungen und niederschwelligen Beteiligungsangeboten müssen jene Senioren an die Politik herangeführt werden, die sich bislang vernachlässigt und ausgegrenzt sehen.
Eine Aufwärtsspirale. Wer sich engagiert und dabei die Erfahrung macht, etwas bewirken zu können, dessen Selbstwertgefühl steigt. Die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit wurden in Studien vielfach nachgewiesen.
In der Republik Irland ist in diesem Zusammenhang im Jahr 2015 eine interessante Gesetzesnovelle, der sogenannte Assisted Decision Making Capacity Act, verabschiedet worden. Er hebt die Rechte älterer Menschen und insbesondere ihr Recht auf Selbstbestimmung hervor und schafft konkrete Regeln, mit denen vor allem geistig beeinträchtigte Personen ihre politischen Rechte wahrnehmen können. Nämlich dank einer präzise definierten Assistenz durch geschultes Personal. Das Motto dieses ermutigenden Teilhabegesetzes für gesunde wie für verletzliche Senioren lautet: Nothing about you, nothing without you. Nichts über dich hinweg, nichts ohne dich.
Das Prinzip der Solidarität steht für Richter an oberster Stelle. Dabei lehnt er sich mit einzelnen Forderungen weit aus dem Fenster. Etwa wenn er für eine staatlich verordnete Vermögensumverteilung argumentiert, bis hin zu einer konfiskatorischen Erbschaftssteuer, die private Vererbung durch Beschlagnahmung einschränkt. Es sind dies allerdings nur kleine linksutopistische Eskapaden im Rahmen einer insgesamt ausbalancierten Argumentation.
Nur unter der Voraussetzung einer entschlossenen Gleichheitspolitik, die sich der Verbesserung der sozialen Lage unter den schlecht versorgten Rentnern widmet, kann die Überalterung zu einem demokratischen Gewinn führen. Die öffentlichen Diskussionen um eine Grundsicherung im Alter, eine staatliche Zusatzversorgung zum Ausgleich einer mangelnden Rentenversorgung zeigen jedenfalls die einzuschlagende Richtung auf.
Richter, Jahrgang 1953, gehört der Generation an, über die er schreibt. Er lehrt Politologie an der RWTH Aachen und tritt regelmäßig als Experte im Nachrichtensender Phoenix in Erscheinung. Hinter dem wissenschaftlichen Duktus seines Buches, Achtung, spröde Sprache, tritt seine sozialdemokratische Grundhaltung deutlich hervor. Um seine politischen Forderungen herzuleiten, unternimmt Richter im ersten Teil seines Buches spannende Exkurse, etwa zu den Altersbildern in Vergangenheit und Gegenwart.
Mal verfällt man in eine Altersmelancholie, die nur die Hinfälligkeit und die Einbußen an Lebensqualität vor Augen hat. Mal strahlt man eine naive Zuversicht aus, die das Alter als glänzende Errungenschaft betrachtet und die gewachsene Lebenserfahrung preist.
Für Richter überwiegt der zweite Aspekt, frei von naiver Verklärung. Allerdings dürften lebenserfahrene Senioren heute eigentlich keine Senioren mehr sein. Im Sog einer neoliberalen Dynamik seien ältere Menschen gezwungen, das Altern hartnäckig zu verleugnen. Jugendkult und Konsumzwang sind die Stichworte. Eine weitere Gefahr sieht Richter in der Ausdehnung der Lebensarbeitszeit. Dieser Trend könnte die Ruheständler künftig ihrer Freiräume für politische Betätigung berauben. Richters Analyse trifft im Grundsatz auf alle Teile der Gesellschaft zu. Eine wichtige Botschaft lässt er dabei außen vor. Wer sämtliche sozialen Gruppen im Rentenalter aktiv einbinden möchte, sollte nicht nur am Ende der Kausalkette ansetzen, sondern auch am Anfang. Hier schließt sich der Kreis zur Bildungs- und Migrationspolitik. An welchem Punkt der dringendste Handlungsbedarf besteht, müssen Politiker und letztlich wir alle mit Blick auf endliche Ressourcen immer wieder neu bewerten.
Christina Jansen war das über Emanuel Richters Buch Seniorendemokratie, die Überalterung der Gesellschaft und ihre Folgen für die Politik. Soeben im Surkamp Verlag erschienen, die 261 Seiten kosten 20 Euro. Bildung als Allheilmittel. Sie hilft angeblich oder hoffentlich gegen Vorurteile, Rassismus, Rechtsextremismus, gegen soziale Ungleichheit und sogar gegen Altersarmut. Ginge es bei den Menschen rein logisch zu, müsste man ja auch annehmen, dass gebildete Menschen rationalere Entscheidungen treffen, differenzierter urteilen und selbstbestimmter leben. Aber Menschen funktionieren eben anders. Und deshalb ist Bildung wichtig, wenn nicht wesentlich. Sie ist aber eben kein Allheilmittel. Der Politologe Aladin Elmar Falani, Professor für Erziehung und Bildung an der Uni Osnabrück, geht in seinem aktuellen Buch noch einen Schritt weiter. Die Schule sei der falsche Ort, um große gesellschaftliche Probleme wie Ungleichheit zu lösen. Seine Veröffentlichung »Mythos Bildung« enthält viel berechtigte Kritik, findet unsere Rezensentin Sandra Pfister und beginnt ihre Besprechung mit einem Zitat.
Mir fällt tatsächlich kein in Deutschland relevantes Problem ein, für das Bildung eine Lösung sein könnte. Gegen gesellschaftliche Orientierungsprobleme, soziale Spaltung und selbst gegen den Klimawandel soll Bildung helfen.
Doch nicht Bildung sei der entscheidende Faktor. Umweltbewusstsein muss man sich leisten können, schreibt der Autor.
Eine andere Gesellschaft kann man fordern, wenn man in dieser Gesellschaft etabliert ist. Wer sich nicht etabliert fühlt, will in der bestehenden Gesellschaft einen besseren Platz und nicht eine bessere Gesellschaft.
In dem Fall sei es weniger die Bildung, die zu klimapolitischem Engagement inspiriere, als die sozialen Verhältnisse, die diesen Gedanken überhaupt erst zuließen. Bildung taugt aus der Sicht des Autors auch nicht als Waffe im Kampf gegen den Rechtsruck in Teilen der Gesellschaft. Doktor- und Professorentitel seien in den AfD-Fraktionen keine Seltenheit.
Die Überrepräsentanz von Akademikern unter den aktiven Populisten, Extremisten und Terroristen zeigt eher, dass es enttäuschte Erwartungen und erlebte Abwertung sein können, die zur Radikalität führen. Hohe Erwartungen weckt man gerade durch Bildung. Wer selbst in Bildung investiert, aber keine adäquate Beschäftigung findet oder mit seinem Weltbild nicht dem Zeitgeist entspricht, radikalisiert sich unter Umständen stärker als jemand, dessen Erwartungen gar nicht durch Bildung geweckt wurden.
Damit spielt Elmar Falani auf die Bildungsexpansion der 60er und 70er, aber auch der vergangenen Jahre an. Es geht um Aufstieg durch Bildung und der hat, so die allgemeine Annahme, jahrelang in Deutschland ziemlich gut funktioniert. Elmar Falani bezweifelt das. Und das, obwohl er selbst wie der Prototyp eines solchen Bildungsaufsteigers wirkt. Migrationshintergrund, Erfahrungen als Berufsschullehrer, einen Professorentitel und das, obwohl er in der Grundschule nicht mal eine Gymnasialempfehlung hatte. Hätte sein Vater nicht vehement darauf gedrängt, dass er Abitur macht, wäre auch Elmar Falani wohl der Einschätzung vieler Grundschullehrer zum Opfer gefallen, dass intelligente Schüler ohne gebildete Eltern es auf dem Gymnasium schwer haben.
Man kann etwas zugespitzt formulieren, dass die Realität sozialer Ungleichheit im Lehrerurteil nicht ausgeglichen, sondern teils unbewusst, teils bewusst berücksichtigt und verstärkt wird.
Wer alle gleich fördere, statt ungleiche Startchancen systematisch auszugleichen, zementiere die soziale Ungleichheit im Bildungssystem. Denn dadurch bleibe der Abstand zwischen denen, die schon Wohlstand und Bildung haben, und denen, denen es daran mangelt, gleich. Oder er wird sogar größer, weil bei denen oben die Eltern mitfördern. Dem kann man entgegenhalten, dass die Bildungsexpansion der 1960er und der 2000er Jahre insgesamt die Zahl der höherwertigen Abschlüsse, Abitur und Studium, stark angehoben hat. Fast alle sind im Schnitt formal gebildeter als vorher, weil auch viele Hauptschüler zu Realschülern geworden sind. Das erhöht aber auch den Druck auf den Einzelnen. Wenn Gymnasien die neuen Hauptschulen sind, dann ist der, der das Abi nicht schafft, selbst schuld. Gerechter gemacht hat die Bildungsexpansion unser Bildungssystem deshalb also noch lange nicht. Und das hängt mit dem sogenannten Fahrstuhleffekt zusammen, dem Paradoxon der Bildungsexpansion.
Wenn es im Generationenverlauf in fast jeder Familie bergauf geht, dann fällt es gar nicht auf, dass der Unterschied in den Chancen oder der Abstand zu den anderen nicht gleich geblieben ist oder sich sogar vergrößert hat.
Hinzu kommt, die Inflation der höheren Abschlüsse führt dazu, dass ein Studienabschluss keine guten Jobs mehr garantiert, sondern nur noch die Voraussetzung dafür ist.
Nun werden Aspekte wichtiger, die die Benachteiligung verstärken können. Etwa ein Auslandsaufenthalt oder Vitamin B, das deutlich ungleicher verteilt ist als die Bildungschancen. Auch Dinge wie Selbstbewusstsein, souveränes Auftreten können dann eine Rolle spielen. Und etwa die Vorliebe für Latein als Fremdsprache.
Lateinkenntnisse zu haben, ist Teil eines Habitus der Mittelschicht, mit der sie sich von Aufsteigern abgrenzen kann. Elmar Falani plädiert deshalb dafür, nicht nur den Unterricht stärker zu differenzieren, sondern Kinder aus Haushalten mit einer alkoholkranken Mutter ohne einer winzigen Wohnung im Problemviertel auch weniger streng zu bewerten.
Eine solche ungleichheitssensible Förderung ist notwendig, da es bisher kaum gelungen ist, die ungleichen Startchancen von sozial Benachteiligten auszugleichen.
Wer dabei aufschreit, möge überlegen, was die Alternative ist. Elmar Falani fordert zum Beispiel nicht, wie viele vor ihm, die Abschaffung der Gymnasien oder die flächendeckende Gesamtschule. Er lässt die Finger von Strukturreformen und setzt stattdessen auf Lösungen, die viele Bildungsforscher schon lange fordern. Echte Ganztagsschulen mit multiprofessionellen Teams. Psychologinnen und Sozialarbeiter, Mentoren, Sport- und Kulturvereine. Und das Erstaunlichste ist, Lehrer sollen sich, wie in guten alten Zeiten, nur noch auf das Unterrichten konzentrieren können. Das klingt erfrischend pragmatisch und keineswegs absurd, denn das geliebte Gymnasium würde überleben. Doch es ginge nur, wenn die Bildungsausgaben verdoppelt würden. Kurzfristig ist das nicht mehrheitsfähig. Aber im Zeithorizont von 30 Jahren, den der Autor anpeilt, klingt das gar nicht mehr so utopisch. Nebenbei widerlegt Elmar Falani noch so ein paar kleine Bildungsmythen. Zum Beispiel, dass die junge Generation so viel ungebildeter sei als frühere. Unterm Strich also ist Mythos Bildung ein erfrischend pragmatisches Buch. Solide recherchiert und angenehm lesbar.
Sandra Pfister rezensierte Mythos Bildung, die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft von Aladin Elmar Falani. Verlegt bei Kiepenheuer und Witsch, Umfang 320 Seiten, Preis 20 Euro. Was haben Ölplattformen mit unseren Wertvorstellungen zu tun? Eine ganze Menge, folgt man der Argumentation von Ian Morris. In seinem Buch Beute, Ernte, Öl führt der britische Historiker aus, dass unser Umgang mit Umwelt und Ressourcen auch unsere gesellschaftliche wie politische Organisation beeinflusst. Was, könnte man da fragen, würde sich auf diesen Ebenen also ändern, wenn wir künftig ressourcenschonender lebten? Würde das unsere liberale Gesellschaftsordnung festigen oder gefährden? Morris hat einen streitbaren Text vorgelegt, der hervorragend in die Zeit passt, urteilt unser Rezensent Moritz Küpper.
Könnt uns aus den Bäumen pflücken und das Gesicht zu Boden drücken. Egal, was ihr tut und treibt, haben die Leid.
In der Vor-Corona-Zeit gab es das eine wichtige Thema, den Klimaschutz. Ob beim Protest gegen den Braunkohleabbau in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg oder bei den Fridays for Future Demos, immer mehr Menschen gingen auf die Straße, bezogen Position in der Klimadebatte. Der Widerstand gegen fossile, endliche Energieträger wurde immer lauter und ist zu einer globalen Auseinandersetzung gewachsen. Beute, Ernte, Öl. wie Energiequellen Gesellschaft formen, heißt das jüngste Buch von Ian Morris und der britische Historiker, Anthropologe, Archäologe sowie nunmehr Bestsellerautor liefert damit nicht nur eine wichtige, sondern auch interessante Einordnung der aktuellen Klimadebatte. Denn Morris geht, anlässlich einer Vorlesungseinladung an die Princeton University im Jahr 2012, der Frage nach, wie das Materielle, also eben Beute, Ernte, Öl, aber auch Kohle, die Kultur und das Wertegerüst der Menschen von Beginn an prägten und formuliert seine Thesen am Anfang so.
Ich behaupte nämlich, dass wir, wenn wir den gesamten Planeten über die vergangenen 20.000 Jahre hinweg betrachten, drei mehr oder weniger aufeinanderfolgende Wertesysteme identifizieren können. Jedes dieser Wertesysteme hängt mit einer bestimmten gesellschaftlichen Organisationsform zusammen und diese wiederum wird dadurch vorgegeben, wie wir Energie aus unserer Umwelt gewinnen.
Kurzum, die Form der Energiegewinnung ist die Erklärung für die Wertvorstellungen und Verhaltensformen. Morris teilt die Menschheitsgeschichte somit in drei Epochen ein. Die der Wildbeuterei, die der Landwirtschaft sowie die der fossilen Energieträger.
Das erste bezeichne ich als Wertesystem der Wildbeuter, da es Gesellschaften kennzeichnet, die überwiegend Wildtiere jagen und Wildpflanzen sammeln. Wildbeuter bevorzugen Gleichheit gegenüber den meisten Formen der Hierarchie und sind relativ tolerant gegenüber Gewalt. Das zweite bezeichne ich als Wertesystem der Bauern, da es Gesellschaften kennzeichnet, die sich überwiegend von domestizierten Pflanzen und Tieren ernähren. Bauern bevorzugen Hierarchie gegenüber den meisten Formen der Gleichheit und stehen Gewalt ablehnender gegenüber. Das dritte System, das ich als Wertesystem der fossilen Energie bezeichne, kennzeichnet Gesellschaften, die ihren Energiebedarf nicht nur aus lebenden Pflanzen und Tieren decken, sondern zusätzlich die Energie aus fossilen Pflanzen, sprich Kohle, Erdgas und Erdöl nutzen. Die Nutzer fossiler Energie stellen Gleichheit über die meisten Formen der Hierarchie und stehen Gewalt sehr ablehnend gegenüber.
In drei der insgesamt 10 Kapitel führt Morris diese Annahmen aus. Dem folgen weitere Kapitel, in denen sich, geschuldet der Entstehung durch eine Uni-Vorlesung, Professorinnen, Kolleginnen mit diesen Annahmen auseinandersetzen, bevor Morris erneut bilanziert. Dass seine Annahmen zwar plausibel klingen, aber durchaus vereinfacht, ja fast holzschnittartig sind, macht den Diskurs interessant. Und obwohl, so viel sei verraten, Morris bei seinen Thesen bleibt, werden diese noch einmal geschärft. Letztendlich kritisieren die renommierten Kolleginnen und Kollegen, der Altertumsforscher Richard Seaford, der Historiker und Sinologe Jonathan D. Spence, die Moralphilosophin Christine Korsgaard und die Schriftstellerin Margaret Atwood vor allem den Reduktionismus, sprich Morris' Sicht auf die Einzelelemente ohne die Verflechtungen und Wechselwirkungen untereinander zu berücksichtigen. Gerade der Historiker Spence hebt hervor, dass Morris' holzschnittartige Vereinfachung viele entscheidende Faktoren nicht berücksichtigt. Und bei jedem Versuch, vergangene Lebensformen mit unseren modernen Maßstäben zu verstehen, ergeben sich verschiedene Probleme, schreibt er. Doch Morris lässt sich, wie gesagt, nicht abbringen. Unkontrollierte Migration, Staatsversagen, Nahrungsmittelknappheit beispielsweise zählt Morris im letzten Teil des Buches genauso zu den ewigen Bedrohungen der menschlichen Zivilisation wie, Achtung, Epidemien und Klimawandel. Und so ist ein anschauliches, lesbares und auch anregendes Buch über das menschliche Wertesystem entstanden, das bei vielen Personen verschiedene Gedankenspiele auslösen dürfte. Doch letztendlich ist es gerade dieser breite, nicht nur zeitlich gemeint, umfassende Ansatz, der das Buch aktuell und damit lesenswert macht. Denn Morris gelingt es, Klimadebatte hin, Corona-Krise her, sich mit den Grundzügen der Menschheit zu beschäftigen und diese zu erklären.
Fasst Moritz Küpper zusammen. Das Buch Beute, Ernte, Öl, wie Energiequellen Gesellschaften formen von Ian Morris ist bei der DVA erschienen, übersetzt von Jürgen Neubauer. Die 432 Seiten kosten 26 Euro.
Thank you.
75 Jahre Kriegsende. In diesem Jahr erscheinen unzählige Bücher über die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg. Übers Jahr verteilt stellen wir Ihnen immer wieder einige davon vor. Heute die Biografie eines Täters, eines so typischen Täters, der im System der Gewalt Karriere machte. Adolf Haas, gelernter Konditor aus dem Westerwald. Bereits 1932 war Haas in die SS eingetreten. Der Historiker Jakob Sass zeichnet in seinem Buch Gewalt, Gier und Gnade nach, wie Haas zum Kommandanten der Konzentrationslager Wewelsburg und Bergen-Belsen wurde und somit verantwortlich war für den Tod tausender Menschen. Ein exemplarischer Fall für das, was Hannah Arendt als die Banalität des Bösen bezeichnet hat. Otto Langels stellt das Buch vor.
Das Foto auf dem Umschlag des Buches zeigt einen grobschlächtigen SS-Mann mit Hitlerbärtchen, kurzgeschorenem Haar und Dienstmütze mit Totenschädel. Das Bild entspricht dem Klischee vom rücksichtslosen und furchteinflößenden Nazi und zeigt Adolf Haas in einer selbstherrlichen Pose, wie er sich wohl selbst gern gesehen hat. Jakob Sass, ein junger Historiker, der am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam arbeitet, hat eine umfangreiche Biografie über Adolf Haas verfasst. Das Buch konnte nur erscheinen, weil er über Crowdfunding die notwendige finanzielle Unterstützung bekam. Der KZ-Kommandant Adolf Haas sei behäbig und nicht sonderlich intelligent gewesen, so Jakob Sass.
Einerseits ist er auf jeden Fall ein Opportunist. Er wusste, wenn er der NSDAP und der SS treu bleibt und die Verbrechen quasi auch mitträgt weiterhin, kann er eine Karriere verfolgen. Das hat er getan. Gleichzeitig war für ihn meiner Meinung nach dem, was ich aus den Akten gelesen habe und nach den Zeitzeugenberichten, seine Karriere und das Geld, der Reichtum und aber vor allem auch die Macht ihm immer viel wichtiger als eigentlich die radikale Weltanschauung.
Adolf Haas entsprach daher keineswegs dem Bild, wie es Heinrich Himmler, Reichsführer SS, gerne von seiner Schutzstaffel propagierte. Die SS-Männer als Verkörperung der nationalsozialistischen Herrenmenschen.
Haas ist eigentlich das beste Beispiel, um diesen Mythos der SS zu entzaubern. Also diese Vorstellung von Himmler, er hätte da eine Elitetruppe, die war ja damals eigentlich schon vollkommener Quatsch. Dieses Image hat wunderbar funktioniert, deswegen ist ja Haas wahrscheinlich der SS beigetreten. Haas war eigentlich schon viel zu alt, er war unsportlich, er war geistig eben nicht rege, was man eigentlich vom SS-Führer erwartet.
Obwohl kaum Zeugnisse von Haas selbst überliefert sind, legt Jakob Sass auf der Basis der erhaltenen Dokumente wie Personalakten und Zeitzeugenberichten ein anschauliches Porträt des KZ-Kommandanten vor. Der Autor präsentiert eine gründlich recherchierte, mitunter gewollt pointiert formulierte Biografie. Adolf Haas machte Karriere, obwohl seine Vorgesetzten verheerende Beurteilungen abgaben. Im Oktober 1937 nahm er an einem Lehrgang der SS-Führerschule Dachau teil und bekam eine eingehende Beurteilung seiner Vorgesetzten mit auf den Weg.
Im Schriftwechsel sind seine Leistungen nicht immer ausreichend. Hier bedarf er dringend der Unterstützung schriftgewandter Referenten. Seine Verwendung in höheren Dienststellen ist nicht gegeben. Sein Können liegt im Besonderen in der Beherrschung der Kommandosprache sowie im Exerzierdienst.
Erstaunlicherweise konnte Adolf Haas trotzdem in der SS aufsteigen. Ihm kam zu Hilfe, dass er zu den alten Kameraden zählte, den Rückhalt einflussreicher SS-Männer genoss und gebraucht wurde, weil nach dem Überfall auf Polen der Aufbau von Konzentrationslagern im Osten bevorstand und die SS dringend Personal benötigte.
Haas war weder ein sadistischer Exzesstäter noch ein kalter Schreibtischtäter. Er war ein SS-Karrierist aus der Provinz. Aber er stand nicht am untersten Ende der Verbrechenshierarchie, zählte als einer von insgesamt etwa 50 KZ-Kommandanten durchaus zum inneren Zirkel der Macht. Seine in manchen Berichten beschriebene Behäbigkeit und Bequemlichkeit konnte schnell in brutale Unberechenbarkeit umschlagen.
So wurde Adolf Haas 1940 Kommandant des eher unbedeutenden KZs Wewelsburg, dem zweitkleinsten Lager überhaupt, wo er sich gerne als Herrgott von Wewelsburg bezeichnete, doch nicht durch extreme Brutalität auffiel.
Ich habe in den ganzen Zeitzeugenberichten nur drei Spuren gefunden, bei denen berichtet wird, dass Haas Häftlinge selbst geschlagen hat. Ansonsten wird immer nur berichtet, dass Haas entweder Befehle dazu gegeben hat oder dass er einfach der Gewalt seinen Lauf gelassen habe. Er hat sich selbst die Hände nicht schmutzig gemacht.
In den Berichten von überlebenden KZ-Opfern, eine der Hauptquellen für die Darstellung des Autors, erscheint der Kommandant als schillernde Figur, gierig und korrupt. Wie ein Pascha sei er durch das Lager gegangen, habe mehr Gefallen gefunden an gutem Essen und Wein als an seinen Juden. Wenn Häftlinge Möbel oder Gemälde für ihn anfertigten, genossen sie sogar seinen Schutz.
Meistens eben genau dann, wenn diese ihm zum Vorteil waren, also wenn sie seine Gier befriedigten. Aber er hatte offenbar auch in Bergen-Belsen sehr viel Mitleid mit Kindern. Er rettete beispielsweise eine gesamte polnische Familie vor dem Transport nach Auschwitz, also einen sicheren Tod, weil ihr kleiner Sohn sein Mitgefühl angeregt hatte.
Aber auch Nazi-Größen wie Göring und Goebbels hielten ihre Hand schützend über einzelne Juden. Nicht aus Mitgefühl, sondern aus Kalkül. Jakob Sass weist zu Recht darauf hin, dass das joviale Auftreten von Adolf Haas nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass er als Kommandant in den Lagern Wewelsburg und Bergen-Belsen für den Tod von mehr als 3000 Häftlingen verantwortlich war.
Er sorgte eben nicht dafür, dass die Häftlinge ausreichend Kleidung, ausreichend Essen hatten. Im Gegenteil, er ließ sogar in Sichtweite der hungernden Häftlinge sich da Schweine halten und ließ sie mästen und zwackte sozusagen noch von den wenigen Essen, was die Häftlinge hatten, noch Sachen ab, die er den seinen Schweinen verfütterte.
Entsprechend hoch war die Sterberate in Wewelsburg. Obwohl das KZ kein Vernichtungslager war, kam dort jeder dritte Häftling ums Leben. So war Adolf Haas, wie der Autor schreibt, ein ganz normaler Mann, aber auch einer der normalen Täter.
Weder hatte er eine kriminelle Neigung noch psychische Störungen. Weder war er besonders gebildet noch ein radikaler NS-Ideologe. Weder war er ein mächtiger noch ein berüchtigter SS-Funktionär. Er war schlichtweg Durchschnitt.
Adolf Haas musste sich nie vor Gericht verantworten. Im April 1945 wurde er zum letzten Mal gesehen. Möglicherweise gelang ihm, wie vielen anderen NS-Mördern, mit falschen Papieren die Flucht ins Ausland.
Otto Langels war das über Jakob Sass. Gewalt, Gier und Gnade. Der KZ-Kommandant Adolf Haas und sein Weg nach Wewelsburg und Bergen-Belsen. Im Vergangenheitsverlag erschienen 292 Seiten, 19,99 Euro. Die Zeit der sozialen Netzwerke ist eine Zeit der Bilder. Sie dominieren die Informationswege immer stärker. Manche Plattformen funktionieren fast ausschließlich visuell. Emojis ersetzen Text. Und auch das Radio, das Audio, hat im Netz und auf den Plattformen immer auch mindestens ein Bild. Bisher haben sich die Kulturwissenschaften kaum mit diesem Phänomen auseinandergesetzt und wenn, dann oft mit einer etwas abschätzigen Haltung, die digitalen Bildern eher einen Platz in der Populärkultur einräumen wollte. Eine kleine Buchreihe will das ändern. Sie nennt sich Digitale Bildkulturen, erscheint im Wagenbach Verlag und will sich dem Phänomen auf Augenhöhe nähern. Vor etwa einem Jahr sind die ersten beiden Bücher mit den Titeln Selfies und Netzfeminismus erschienen. Mittlerweile umfasst die Reihe insgesamt 6 Bücher. Antje Allroggen hat sich 4 Titel der Reihe genauer angeschaut: Selfies, Netzfeminismus und die in diesem Frühjahr erschienenen Bände Hassbilder und Modebilder. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und zuerst gefragt, warum widmet sich nun eine ganze Reihe dem Thema digitale Bildkulturen?
Natürlich liegt das zuallererst daran, dass wir in einer digitalisierten Welt leben, die ständig neue Bilder erzeugt und über das Netz verbreitet. Und so werden diese Bilder zumindest von Geisteswissenschaftlern auch häufig gesehen, also etwas wie trashige Fließbandware, die äußerst flüchtig ist, nicht von Bestand ist. Also hat sich auch die Kunstwissenschaft und damit auch die Kunstgeschichte bisher kaum mit diesem Thema beschäftigt. Die beiden Herausgeber Wolfgang Ulrich und Anne-Kathrin Kohut wollen mit dieser Reihe sicherlich zeigen, dass digitale Bilder Teil unserer Kultur sind, nicht nur der Alltags-, auch der Hochkultur. Diesen Anspruch erhebt die Reihe nämlich durchaus, wenngleich sie alles andere als akademisch oder elitär daherkommt. Und sie verweisen in ihrem Vorwort ausdrücklich auf den Iconic Turn, der längst Realität geworden ist.
Was genau verstehen denn die Herausgeber unter diesem Begriff Iconic Turn?
Da geht es ja um die Forderung, analog zum Linguistik-Turn aus den 1960er Jahren, dass Bilder und damit auch die Bildwissenschaft dem Wort und damit der Bücherwissenschaft in nichts nachstehen. Dass Bilder also nicht nur illustrieren, sondern Sinn erzeugen, also einen eigenen Logos haben. Bis hin zur Vorstellung, dass wir in einer Welt leben, in der wir eine Verlagerung beobachten können von der sprachlichen auf die visuelle Information. Und für diese Bildwende steht die Reihe. Allerdings nicht irgendwie kämpferisch oder ideologisch verkrampft, sondern die Autorinnen und Autoren gehen im Großen und Ganzen sehr souverän und gelassen mit dieser Grundthese um. Es ist also der Versuch, digitale Bilder in den Kanon der Kunstgeschichte einzureihen.
Aus vielen Büchern, die sich mit dem Thema Digitalisierung befassen, spricht ja ein großer Kulturpessimismus. Also die Digitalisierung habe die Reproduzierbarkeit der Bilder sozusagen auf die Spitze getrieben. Dadurch hätten die Bilder jegliche Originalität eingebüßt. Folgen die Autorinnen und Autoren dieser Reihe dieser Grundstimmung oder widersetzen sie sich dem ganz bewusst?
Ja, allen Bänden dieser Reihe ist es ein wirkliches Anliegen, sich gegen diesen vorherrschenden Kulturpessimismus auszusprechen. Diana Weiß hat den Band Modebilder geschrieben, der in diesem Frühjahr erschienen ist. Für sie, sie ist Jahrgang 1974, ist es eine Generationenfrage, ob dieser Kulturpessimismus den digitalen Bildern gegenüber überwiegt oder eben nicht. Und Kulturpessimisten, das sind für sie die Babyboomer. Für mich ist diese Zuordnung nicht ganz passend. Ich finde es beinahe witzig, weil sie für diese Generation mehrere Vertreter nennen, die eigentlich viel zu alt dafür sind, um als Babyboomer durchgehen zu können. Und auch in den anderen Bänden wird der vorherrschende Kulturpessimismus digitalen Bildern gegenüber explizit kritisiert. Also man will sich sehr deutlich distanzieren von diesem akademisch-elitären Blick auf Digitalisierungsphänomene. Dadurch sind alle Bücher leicht lesbar, ohne dass sie selber nun in die Rubrik Populärkultur einzuordnen wären. Könnte ja passieren. Vielmehr halten sie einem manchmal den Spiegel vor, indem sie auch den Leserinnen und Lesern aufzeigen, es ist jetzt mal an der Zeit, sich ernsthaft und auf Augenhöhe mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen.
Mit welchen Bildphänomenen setzen sich denn die Autorinnen und Autoren auseinander? Und welche Wirkmacht wird ihnen zugeschrieben? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Ja, ich greife mal 2 Beispiele aus 2 Büchern heraus, die mir gut gefallen haben. Einmal aus den Hassbildern von Daniel Hornhoff. Da heißt es zunächst, wenn von Hass die Rede ist, dann geht es fast nie um Bilder. Das stimmt, aber so richtig dementiert Hornhoff den Satz erst im letzten Kapitel, denn dort bespricht er einen Instagram-Post der Sängerin Lena Meyer-Landrut. Die hatte in den sozialen Medien viel erlitten und sie reagierte auf diesen Hass mit einem sogenannten Konterbild. Sie selber guckt dabei auf ihr Handy, sie steht vor einem Spiegel und auf dem steht mit fettem Edding, da sind Hasswörter draufgeschrieben, die vorher in den sozialen Medien an sie adressiert gewesen waren. Die Texte werden hier also verbildlicht. Der Hass wird wie Material genutzt, um darauf zu kontern. Also hier sind die Bilder wirkmächtiger wirklich als der Text. Noch überzeugender finde ich allerdings die Beispiele, die Anne-Kathrin Kohut in ihrem Buch bringt. Zunächst wagt sie da die These, der analoge Feminismus sei sehr viel weniger sichtbar gewesen und dieser Mangel sei tief in den Feminismus eingeschrieben gewesen. Zurückgehend auf die Vorstellung, das weibliche Geschlecht sei nichts anderes als ein Loch, eine Leerstelle. Das hatte Freud ja auch thematisiert, indem er der Vulva eine eigene Existenz abgesprochen hat und damit auch eine äußere sichtbare Form. Und erst der Netzfeminismus antwortete darauf mit neuen eigenen Gegenbildern. Und diesen Gedanken entwickelt Kohut sehr überzeugend und nennt als Beispiel die vielen Vulva-Darstellungen im Netz. Da begegnen einem viele Bilder von aufgeschnittenen Früchten, die so oft verbreitet und geteilt wurden, dass sie Frauen eben sichtbarer gemacht haben, zumindest im Netz. Und das hat ganz klar natürlich auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Und auch hier werden Bilder zu Trägern von Botschaften.
Jetzt sind ja die ersten 6 Bücher vor der Corona-Pandemie erschienen. Hat die Krise den Blick auf die digitalen Bildkulturen nochmal verändert?
Ja, Corona wird nicht nur diese kleine Reihe verändern, sondern natürlich auch unseren Blick auf die Digitalisierung. Und wenn man das Ganze durch die Corona-Brille betrachtet, dann muss man sagen, ist ja auf einmal unbestritten, dass die Digitalisierung unseren Alltag gerade sehr verändert. Nur ein Beispiel dafür, wie das wiederum die Bildkultur auch im Netz prägen wird. Wir tragen nicht nur auf der Straße oder in den Geschäften plötzlich Maske, sondern auch in den sozialen Medien. Viele haben ihr Profilbild geändert und sind jetzt mit Maske zu sehen. Und das Maskentragen wird auch unsere Mimik und Gestik verändern und damit auch die Bilder im Netz. Vielleicht wird es sogar so sein, und das prognostiziert Wolfgang Ulrich tatsächlich in seinem Buch, dass wir uns bald nackt fühlen werden, wenn wir einmal keine Maske tragen. Oder es wird als unhöflich gelten. Und was die Modebilder anbetrifft, dieses Büchlein wäre thematisch sehr viel überzeugender gewesen, wenn es zu Corona-Zeiten entstanden wäre. Denn Masken werden in der Mode künftig sicher eine große Rolle spielen. Auch im Netz, wie gesagt. Und ich bin mir sicher, dass es in der Reihe dann auch bald einen Band geben wird, der sich mit den Maskenbildern in den sozialen Medien beschäftigen wird.
Vielen Dank. Antje Allroggen war das über die Reihe Digitale Bildkulturen. Gerade erschienen ist der Teil Hassbilder von Daniel Hornhof. Die Bändchen werden bei Wagenbach verlegt, füllen jeweils 80 Seiten und kosten 9 bzw. 10 Euro. In Vorbereitung sind die Titel Meme, GIFs, Bodybuilder und Influencer. Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen. Um dieses Buch wird es bei Andruck am kommenden Montag gehen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.